Das Stadtgespräch, der Passer Podcast mit Johannes Just
und Matti Weigl.
Heute zur 10. Folge und wir können gleich zurückblicken auf 200-prozentige Aufstellungsversammlungen, die stattgefunden haben. Grüne und SPD haben nach der CSU auch die Kandidatin bzw. den Kandidaten ins Rennen geschickt für die OB-Wahl nächstes Jahr am 8. März. Spannung gleich vorweg für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wer ist bei euch geworden?
Ja, ist tatsächlich spannend. Das war jetzt da doch die Frage, die jetzt Passau ganz stark umgetrieben hat. Nicht bloß, wann kommt die 10. Folge vom Stadtgespräch raus, was natürlich auch die Leute interessiert, wann es endlich zur Jubiläumsfolge kommt. Also da herzlichen Glückwunsch dir auf alle Fälle auch dazu. Aber natürlich, Spaß beiseite, war die große Frage, wer tritt denn zur Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin im nächsten Jahr an? Und das war jetzt bei manchen Parteien größere Überraschung, bei manchen Parteien eine kleinere Überraschung, aber wir haben eh schon in der letzten und vorletzten Folge darüber gesprochen. Gerade bei der SPD hat sich ja die Frage Dupper oder Roter ganz stark aufgedrängt und da haben wir jetzt seit letzten Freitag dann verbriefte Gewissheit, nämlich dass der Andi Roter als Oberbürgermeister für unsere Partei antritt. Ja, und innerparteilich war es schon ein bisschen länger klar, aber nicht sehr, sehr viel länger. Also das war schon ein Prozess, den beide ernst genommen haben und wo viel Überlegungen, glaube ich, getroffen worden sind, genau, und jetzt ist das Ergebnis so, wie es ist und jetzt werde ich natürlich in der Folge ein bisschen darüber berichten, wie es so hergegangen ist und wie die Versammlungen gelaufen sind, aber mich interessiert natürlich schon auch vorab einmal, wie man so von außen das vielleicht beobachtet hat und wie es jetzt so der politische Wettbewerber die Entscheidung aufnimmt.
Es war auf jeden Fall schon so die Frage, die vieles überlagert hat in letzter Zeit und die beiden haben es ja wirklich spannend gemacht, wie du sagst, und bis sehr kurz vor der Aufstellungsversammlung wirklich die Info raus geschoben, wie es weitergeht. Der amtierende Oberbürgermeister hat sich noch offen gelassen, aber auf der Stadtratsliste noch mehr kandidiert. Gab es in Vergangenheit schon mal, dass jemand nach seiner leitenden Funktion sich dann auch noch mal in die Niederungen des Stadtrats begeben hat für einige Jahre. Bin ich gespannt, ob er es machen wird und wenn er es macht, wie es werden wird. Aber deswegen haben wir da jetzt schon auch natürlich gespannt drauf geguckt, weil wir auch noch nicht wissen, was ist die nächste Konstellation, wie es nach 2026 weitergeht. Wird die Person, die dann gewählt wird, möglicherweise auch mit grünen Stimmen Mehrheit suchen sich die nächsten Jahre. Ist noch vieles offen und bei uns ist die Frage auch geklärt, wer für die Grünen ins Rennen geht, wie schon 2020 Stefanie Auer. Was die beiden Aufstellungsversammlungen verbindet, ist das sehr klare Ergebnis. Beide sind mit 100% gewählt worden und das zeigt, glaube ich, schon einen gewissen Vertrauensvorschuss, aber auch Unterstützung, weil beide wissen und auch die CSU weiß, dass ja früher auf dem Spiel steht, die SPD natürlich nach Jahrzehnten das Rote Rathaus in Passau nicht verlieren mag, wir Grüne auf eine Veränderung drängen und die CSU eben auch gern wieder den Fuß in die Tour fürs Oberbürgermeisterbüro bringen würden.
Aber das ist jetzt schon was, also bevor ich dann ausführlicher Bericht, was jetzt schon die anderen Parteien schon beschäftigt, gerade so, finde die Frage, solange es fehlt, wer macht's, macht ja schon Planungen für Wahlkämpfe schwierig, oder? Weil man nicht genau weiß, auf was man sich einstellen kann, auf einen Amtsinhaber, der dann vielleicht natürlich mit einem Erfahrungsvorsprung und mit dem sehr, sehr gut eingearbeitet seinen Themen glänzen kann, aber vielleicht auch dort und da Angriffsfläche bietet oder halt auch ein Neuer, der zwar schon Mitglied des Stadtrats ist, auch schon zweiter Bürgermeister, aber halt jetzt noch nicht 18 Jahre Amt auf dem Buckel hat und vielleicht da in manchen Themen ja noch unbeschriebener ist.
Und das ist schon eine der Sachen, auf die ich gespannt bin, was jetzt euren Wahlkampf angeht. Ist es denn mehr das weiter so, den Stil von Jürgen Dupper fortsetzen, den der Kollege Roter da wählen wird, oder ist es was Neues, neues Gesicht, Aufbruchsstimmung, vielleicht auch in manchen Themenfeldern eine klare Abgrenzung zur bisherigen Linie, oder was meine Vermutung ist, so ein bisschen eine Mischung aus beiden, dass man beide Leute erreicht, zum einen die diese personelle Neuaufstellung wünschen, zum anderen auch die, die bis jetzt eigentlich ganz zufrieden waren, wie das im Großen und Ganzen gelaufen ist in unserer Stadt die letzten Jahre. Und da ist natürlich die Wahlkampfstrategie noch spannend. Und jetzt haben, sage ich mal, drei von den stimmenmäßig größten Parteien die Personalentscheidungen schon gefällt. Von vielen kleineren oder auch von den Wählergruppierungen, die antreten, wissen wir es noch nicht, wer es wird. Ist natürlich auch noch spannend, kommt da irgendein völlig überraschender Name, eine ganz neue Person, die möglicherweise da auch noch in einem zweistelligen Prozentbereich mitspielen könnte, dass es mit einer Stichwahl interessant werden kann. Und das war jetzt auch meine Frage an dich, Thema Stichwahl. Wie zuversichtlich seid ihr denn, ob mit oder ohne Rückenwind durch einen Amtsinhaber, wo ja auch noch spannend ist, wie wird der sich jetzt im Wahlkampf einbringen, wird der sich total zurückziehen und die Bühne schon komplett am Roter überlassen und den tatkräftig unterstützen und vielleicht sogar auf der Liste und dann auch später als Stadtrat ihn mit ins Amt heben.
Ja, ich glaube, was du anfangs gesagt hast, ist das dann eine Abgrenzung und was Neues oder ist das das Fortführen im selben Stil? Und womit erreicht man mehr Menschen? Ich glaube, darum geht es dann gar nicht so sehr, darum geht es in der Wahlauseinandersetzung, aber an sich wird es, wie du sagst, eine Mischung werden und ich glaube, das ist ja gut so, weil das ist ein anderer Kandidat, der hat es selber auch betont in seiner Aufstellungskonferenz, es ist nicht das Ziel, jetzt der Jürgen Dupper 2.0 zum sein, sondern schon eigene Akzente zum setzen, gleichwohl und da haben wir ja vielleicht einen Dissens, aber wahrscheinlich in der Sache ja gar nicht so sehr, leben wir in einer sehr, sehr schönen, lebenswerten Stadt und die Stadt ist jetzt 18 Jahre sehr, sehr souverän und gut geführt worden, deswegen ist jetzt ein kompletter Neuanfang und Revolution wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache. Aber vielleicht darf ich noch ganz kurz ein bisschen wirklich vom Hergang berichten, weil das interessiert vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer schon. Und vorneweg, kleiner Disclaimer, also ich bin ja schon, so wie ich jetzt in meiner Partei sozialisiert worden bin und den Weg, den ich beschritten habe, ganz engagierter Jürgen Dupper-Jünger immer gewesen und nach wie vor und habe da sehr, sehr, sehr großen Respekt vor der Lebensleistung und muss deswegen auch die Entscheidung, die er getroffen hat, schon herausstellen, war dann schon ein Thema bei uns in der Partei und habe mich dementsprechend geäußert, dass schon nicht selbstverständlich ist, wenn man weiß, man hat einen recht guten Stand, man hat große Erfahrung, man hat die letzten Wahlen sehr souverän gewonnen, man hat eine Partei hinter sich, die einen auf jeden Fall stützen würde, mit einer genauso großen Mehrheit, wie jetzt beim Andi das der Fall war, und dann trotzdem aus privaten Gründen, aus der Analyse der eigenen Leistungsfähigkeit für 6 Jahre, aus ja wirklich Gründe, die dann in der Person selbst liegen, trotzdem den Verzicht zu äußern, das ist, glaube ich, schon eine charakterliche Stärke, wo wir uns nicht alle sicher waren. Es sind ja viele Wetten gelaufen und da haben die einen gewonnen und die anderen verloren, so viel kann ich sagen. Aber das dann so zu machen, quasi mit aller Macht und allen Schlüsseln in der Hand und trotzdem zu sagen, nein, jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, weil ich einen guten Nachfolger habe, der jetzt schon als zweiter Bürgermeister die Möglichkeit gehabt hat, sich perfekt einzuarbeiten, da die nötige Souveränität in die Ausschüsse und in der inhaltlichen Arbeit sorgt und dann diesen Schritt zu gehen, habe ich ja bemerkenswert gefunden.
Ist auf jeden Fall eine respektable Entscheidung und wahrscheinlich auch deswegen so lange hinausgezögert worden, weil das bestimmt nicht leicht fällt, vor allem wenn man jetzt, das ist ja auch das, was medial durchgekommen ist, nur Lust hätte und das Amt eigentlich gerne noch weiter ausfüllt, aber dann halt schon auch denken muss auf den 70er hier und darüber hinaus, ob man dann immer noch so im Geschirr sein mag und so gefordert sein will. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für einen Kollege Rother schwierig wird, dass er sich von diesem Image ganz frei macht und eben so komplett diesen personellen Neuanfang verkörpert, weil er natürlich eine andere Persönlichkeit ist, aber doch irgendwie ein ähnliches Profil hat und ja vor allem aus seinem Amt als zweiter Bürgermeister raus eh schon sehr, sehr viel repräsentative Termine macht, unter die Leute unterwegs ist, Sachen im Namen der Stadt eröffnet in Vertretung für den jetzigen OB, aber natürlich auch Teil der Regierung in Passau quasi gewesen ist und deswegen bin ich gespannt, ob er sich da inhaltlich vor allem irgendwie abgrenzen wird, ob wir da thematischen Überraschungen erleben werden oder ob er versucht, zwar mit einem neuen Gesicht, aber doch im Großen und Ganzen so die Linie und den Stil, wie wir bisher kennen und gewohnt sind, auch von ihm in seiner Funktion als zweiten Bürgermeister fortsetzen wird. Was das Thema Ausschussleitung angeht, muss ich sagen, auch mit Blick auf das Sitzungsgeschehen, das jetzt vor der Sommerpause noch vor uns liegt, bin ich von ihm eigentlich ganz angetan, weil viel lebendiger diskutiert wird, weil einmal leichter ein Kompromiss gefunden wird, er dann eine Debatte nur mehr ins Spin gibt, dass es ihm jetzt nicht kaputt haut, sondern dann doch nur mehr eigene Idee einbringt und da oft ein bisschen einen versöhnlichen Weg wählt. Und das ist meine Hoffnung, dass er sich das auf jeden Fall beibehalten wird. Und einen Wunsch, den er geäußert hat, kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass die Leute, die jetzt schon nominiert sind und auch die, die noch dazukommen, gerne einen harten Wahlkampf führen, in einer harten Auseinandersetzung und da die Kontraste und Gegensätze rausgearbeitet werden, aber dass das sachlich bleibt und nicht unter die Gürtellinie geht. Aber ich denke, wir beide zumindest werden uns da einig sein, dass das wünschenswert wäre, uns an den bis jetzt Nominierten wohl auch nicht scheitern wird.
Glaube ja. Und ja, wie du sagst, also das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr gefragt, dass jetzt da eine komplette Abgrenzung zum bisherigen passiert und da jetzt eine Kehrtwende in inhaltlicher, thematischer oder personeller Hinsicht jetzt erfolgen muss, weil ich ja schon den Eindruck habe, dass viele Passerinnen und Passer mit dem Kurs in unserer Stadt eigentlich sehr zufrieden sind. Also dass man da viele Elemente auch fortführt, ist sicherlich dann der Fall und das fällt einem sicherlich als zweiter Bürgermeister jetzt auch ein bisschen leichter, wie wenn ich komplett neu, komplett uneingearbeitet da jetzt in diese Kandidatur stolpern würde und das ist bei ihm nicht der Fall und da habe ich eh schon in der vergangenen Folge auch gesagt und ohne zusätzlich da die eigene Werbetrommel zu rühren, wir haben da wirklich eine Situation gehabt, die sehr, sehr luxuriös war, weil wir jetzt, glaube ich, trotzdem als Favorit in diese Wahlauseinandersetzung gingen, weil er sowohl kommunalpolitisch als auch als Persönlichkeit da einen ganz interessanten Spin mit einbringt, weil er erfolgreicher Geschäftsmann ist, der, glaube ich, weiß, was bedeutet, sich selber was aufzubauen und das dann auch mit einer nötigen Führungskompetenz auch zu verbinden. Und wie gesagt, die Legislatur, die jetzt da als zweiter Bürgermeister hingelegt hat, das war schon bemerkenswert. Und die Präsenz, die er leistet und die Ansprechbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger bei gefühlt 10.000 Terminen jede Woche, das macht er schon hervorragend. Und deswegen sind wir da ganz frohen Mutes und deswegen hat man auch gesehen bei der Aufstellungskonferenz, dass es auch dort das typische Jürgen-Dupper-Ergebnis gegeben hat, nämlich die 100%, und dass man da sehr, sehr geschlossen als Partei in den Wahlkampf starten, und das wird ja ganz, ganz aufregend. Freilich ist es immer besonders, hat auch, glaube ich, Zeitung berichtet, wie lange das eigentlich das schon nicht mehr gegeben hat, dass eine Kommunalwahl stattfindet ohne Amtsinhaber im Rathaus, der entweder seinen Sitz verteidigt oder dann eben abgewählt wird. Die Situation haben wir diesmal nicht. Also der neue Oberbürgermeister ist dann auch wirklich ein neuer Oberbürgermeister, der nicht aus dem Amt herauskommt, und es wird auch keiner abgewählt, weil es eben da einen ganz natürlichen Wechsel gibt, und das wird schon spannend. Aber wie gesagt, man als Sozi betrachtet man es jetzt ein bisschen aus beide Blickwinkel. Zum einen mit großem Respekt vor der Karriere, der Lebensleistung und dem politischen Verdiensten von unserem bisherigen OB und mit großem Enthusiasmus für den Wahlkampf, der jetzt kommt. Aber jetzt bewegt er sich schon nach vorne, der Podcast-Partner, weil er schon langsam mal wahrscheinlich die Werbeblocks unterbrechen muss, aber das verstehe ich durchaus. Aber ich glaube schon, dass es spannend ist, wenn man da mal so einen Einblick in sowas bekommt und schon auch die Abwägung, die dann in jedem selber stattfindet, weil 18 Jahre sind eine lange Zeit, da waren wir noch nicht einmal richtig Teenager quasi, wie der Jürgen ins Amt gekommen ist, und das ist jetzt schon fast eine Epoche unserer Stadt, die jetzt endet.
Also ich kann mich noch gut auf meinen ersten Besuch bei ihm erinnern, das war mit der Grundschule Grubweg, da war ich Drittklässler, war er damals schon im Amt, und deswegen, ja, wird es bestimmt ein Neuanfang, auch ja dann spannend, wer die 44 Sitze füllt, die dann ja auch noch zu wählen sind und von denen dann auch die Mehrheit abhängt. Aber weil du jetzt gesagt hast, es gibt schon vieles, was für euren Kandidaten spricht, man merkt, finde ich, schon auch bei vielen in der Stadt eine gewisse Aufbruchsstimmung und ja, ein bisschen eine Lethargie, die sich jetzt eingestellt hat, und schon den Wunsch nach einem Wechsel. Und gibt sicherlich auch die Leute, die sagen, der Rother ist ein sympathischer Geschäftsmann, aber im Großen und Ganzen steht er für weiter so und vielleicht mal Lust auf eine Veränderung oder auf was Neues haben. Und das wird die Auseinandersetzung jetzt dann zeigen, die nächsten Monate. Wir werden das gespannt beobachten und hier immer wieder mal berichten. Ich persönlich freue mich schon auf die Podiumsdiskussionen, die es geben wird, weil das auch aus Zuhörersicht dann ganz amüsant ist, einmal zuzuhören, was denn vor der Wahl alles versprochen wird, wenn man danach dann vielleicht mit drinnen sitzen darf und feststellt, dass manche da gern Sachen versprechen, die dann danach nicht mehr so kommen. Da schätze ich die bis jetzt Gewählten auch nicht so ein, eher nur den CSU-Kandidaten, und der ärgert sich natürlich jetzt schon über den Vorteil, den ihr habt, dass halt der amtierende SPD Oberbürgermeister die Terminvertretungen da noch in gewisser Weise lenken kann und die relevanten Sachen dann natürlich eher von einem Rother übernommen werden dürfen, und ihr da halt einfach nur einen Vorteil habt aus dem Wahlerfolg beim letzten Mal raus, dass man eben nicht nur einen Oberbürgermeister, sondern auch nur einen zweiten Bürgermeister mit dem gleichen Parteibuch hat, ist schon ein Luxus, der, glaube ich, die nächsten Jahre keine Selbstverständlichkeit sein wird, weil es da durchaus mehr Bewegung geben könnte. Ob es nächstes Jahr schon soweit ist, weiß ich nicht, aber in dem Show durchaus war, dass es viele gibt, die sich einen Wechsel wünschen und einfach auch eine politisch andere, zukunftsorientiertere Rolle, und bin gespannt, was da noch rauskommt.
Mei, und oft ist es halt nicht so schwarz-weiß, glaube ich. Also natürlich, wenn jetzt mir als Bürgerin oder Bürger der Wunsch nach Generalrevolution steht und ich alles anders haben möchte, als bisher praktiziert ist, dann sind wahrscheinlich alle drei bisher nominierten Kandidaten nicht ideal und ein zweiter Bürgermeister wahrscheinlich dann auch nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass viele Passerinnen und Passer im Großen und Ganzen sehr zufrieden sind, wie es bei uns läuft. Und da ist es, glaube ich, ein hochseriöses und sehr willkommenes Angebot, was wir da jetzt am Wahlzettel präsentieren können. Und am Schluss entscheidet es dann jeder Wähler. Und ich meine, die Ausgangssituation, die du beschrieben hast, was stimmt, wo wir sehr günstig dran sind, eben durch diese Doppelbesetzung OB und zweiter Bürgermeister, ist aber auch nicht vom Himmel gefallen oder durch Klüngelei entstanden, sondern weil wir einfach die letzte Wahl gewonnen haben und eine Regierungsmehrheit, eine Gestaltungsmehrheit schmieden konnten, die uns diesen Posten eingeräumt hat. Also so sehr braucht sie die CSU nicht grämen, weil die haben noch gewählt.
Ja, und auch ja den Kurs mitgetragen, deswegen glaube ich, wird es auch für die CSU schwierig, und merkt man ja jetzt schon, dass die sich irgendwie von der Linie ein wenig abgrenzen wollen oder hin und wieder mal ausscheren mit einem ganz revolutionären, als neu verpackten Themenvorschlag, der so neu gar nicht ist, weil es Geschichten sind, die man halt vor Jahren schon diskutiert hat, und ja, da jetzt der Wahlkampf ein bisschen seine Schatten vorauswirft, auch im Sitzungskalender. Man merkt, dass sie die Anträge zu bestimmten Themen verdichten und dass die, die jetzt 6 Jahre lang gemeinsam das Rathaus besetzt haben, jetzt plötzlich so dorn, als warten sie der große Aufbruch und Neuanfang. Und man da sicherlich nur den ein oder anderen Ausscherer aus der jetzigen Koalition, glaube ich, erleben werden.
Aber das ist, glaube ich, auch zum Teil normal und das sind Reflexe, die erlebst in der großen Politik und genauso in der Kommunalwahl. Natürlich versucht man in so einer Legislatur gut zusammenzuarbeiten, dass jeder seine Punkte platziert. Das ist ja so ein altes Mantra, dass man in einer Koalition auch gönnen können muss und dass man da einmal schaut, dass auch der politische Mitwettbewerber, mit dem man dann eine Koalition schmiedet, einmal Erfolge verzeichnet. Aber natürlich, umso näher so ein Wahltermin rückt, umso klarer möchte man sich da abgrenzen, wie glaubhaft das dann ist, wenn man vorher ganz eng zusammengearbeitet hat oder in der Fundamentalopposition geweilt hat, kann man sich dann jeweils anschauen. Aber so ist es. Also natürlich möchte jetzt im nächsten Jahr oder Jahr ist es gar nicht mehr, jeder seine Punkte machen und das wird sich gerne genauso machen und wenn dann am Schluss aber ein Wahlergebnis steht, wo Zusammenarbeit denkbar ist, dann werden wir es ja unterhalten und das, glaube ich, ist in der Demokratie gut so und so jetzt also sei jetzt so jeder seine Punkte machen. Es schadet dann ab und zu ein bisschen der Konstruktivität, aber du hast das ja schon gesagt, wir zwar versuchen wir, glaube ich, da auch durch dieses Projekt, aber also in unserer täglichen Arbeit, da ein bisschen ein Gegenbeispiel zu geben, dass man über Parteigrenzen hinweg gut zusammenarbeiten kann, in Themen einmal einer Meinung sein kann, auch wenn es vielleicht das pure Parteidogma anders nahelegen würde. Und ja, das sei schon die Kolleginnen und Kollegen auch ans Herz gelegt, dass wir so auch weiter tun, weil wir schon noch wichtige Themen jetzt auch zu bearbeiten haben. Und so spannend wie das ist, ob dann Roter, Dickel, Auer oder wer sonst noch kommen mag, ins Rathaus einziehen. Es geht dann schon um Belange der Bürgerinnen und Bürger, wobei man, glaube ich, schon sagen kann, einer von die drei wird schon werden. Also ich glaube, jetzt steht jeder Partei natürlich zu und hat ja strategische Überlegungen im Hintergrund, dass man noch OB-Kandidaten nominiert, aber ich glaube, das, der Kreis der Möglichkeiten ist schon langsam vollumfänglich beschrieben. Und du hast mir am Anfang noch gefragt, dass ich eine These abgebe, ob Stichwahl oder nicht. Und ich sage jetzt natürlich, dass ich glaube, dass wir mir keine Stichwahl brauchen, sondern dass der Andi Rother dann die Geschäfte übernimmt und mit einem guten Wahlergebnis im März ausgestattet wird und ich gehe davon aus, dass wir wieder die stärkste Fraktion stellen und das ist schon die Zielsetzung. Ist aber alles andere ja auch ein Krampf, was soll man sagen. Also wir sind jetzt die stärkste Fraktion und wir stellen jetzt einen Oberbürgermeister und man führt ja keine Rückzugsgefechte, sondern man setzt auf Sieg.
Nichtsdestotrotz ist eine Stichwahl natürlich auch nochmal was, wo gewisse Dynamik reinkommt, was wir die letzten Jahre jetzt auch nicht so häufig erlebt haben. Ich kann mich nicht erinnern, wann es die letzte Stichwahl in Passau gegeben hat, aber ich war ja, wie bereits gesagt, auch schon im Grundschulalter mit dem jetzigen Amtsinhaber in seiner Funktion. Und trotzdem, glaube ich, wäre so eine Stichwahl mal interessant zum Erleben. Und haben wir jetzt,
ich brauche es nicht.
Doch, ich finde schon, es wäre mal ganz spannend, auch hinter die Kulissen mitzubekommen, wie dann da die Mehrheiten organisiert werden und welche Versprechungen da dann gemacht werden. Aber das werden wir in einem knappen Jahr sehen. Und jetzt haben wir die präsentesten Fragen der letzten Zeit abgearbeitet, nämlich wer wird es denn? Die wird uns mit Sicherheit auch noch eine Weile beschäftigen und vor allem auch die Leute in Passau, die ihre Wahlentscheidung dann treffen müssen. Aber ich hoffe, dass es nicht nur um die personellen Geschichten geht und die Frage, wer macht denn jetzt Rennen und wie wird denn dann der Stil? Merkt man dann da einen Unterschied? Weil das eine neue Person ist, das ist fix. Das wissen wir jetzt eben auch. Ich hoffe, dass es auch noch viel darum gehen wird, wo will man denn hin? Was kommt auf unsere Stadt zu, wer hat welche Ansätze und steht für was für Richtung, wie man Passau in Zukunft gestalten möchte.
Genau, und das war ja das Feedback, was wir aus der Hörerschaft erhalten haben, dass wir da durch den Mittelweg forcieren sollen, dass das Personal schon nicht völlig uninteressant ist und versteht man auch, natürlich sind das die Schlagzeilen und das wird über die Leute debattieren, aber dass wir das thematisch auch nicht hinterlassen und jetzt sind zwar die großen Weichen bei den größeren Parteien gestellt, aber wir haben es ja auch schon mal durchblicken lassen. Es stehen dann da die ganzen Listenaufstellungen der Parteien an und da wird es noch viel Zeit für uns geben, darüber zum Debattieren. Auch nicht ganz uneigennützig, weil wir beide auch ein bisschen schauen, wo wir dann bei unseren jeweiligen Parteien auf der Liste landen und man beobachtet da natürlich den politischen Wettbewerber dann auch ganz genau, wobei wir es dann schon für den Podcast so aufbereiten wollen, dass wir echt dann nicht mit die Platz 36 bei Kleinstpartei XY nerven, sondern dass wir es dann vielleicht schon auf die relevanteren Personalien zusammenstampfen, aber da werden wir sicherlich noch Zeit haben, drüber zu reden und man merkt es ja jetzt schon, dass die ersten Entscheidungen fallen, wer kandidiert wo und wie glaubt man, stellt man sich selber am besten auf, damit es funktioniert.
Da wird es auf jeden Fall über den Sommer, glaube ich, einen ganzen Haufen Gespräche geben, weil es ja doch ein paar hundert Leute sind, die man insgesamt braucht, dass man diese vielen Listen füllt. Bis zum Sommer haben wir aber auch noch einen prall gefüllten Sitzungskalender. Über die Schulferien haben wir auch schon berichtet, ist traditionell sitzungsfrei. Aber bis diese sitzungsfreie Zeit in der Sommerpause losgeht, wo dann eben viele Vorbereitungen für den Wahlkampf im Hintergrund natürlich weiterlaufen, haben wir noch ein munteres Sitzungsgeschehen und letzte Woche hast du mal einen neuen Einblick kriegen dürfen in den Stadtentwicklungs- und Mobilitätsausschuss, wo du vertretungsmäßig mit dabei gewesen bist. Was war da los in der Sitzung? Haben wir groß die Weichen für die Verkehrspolitik der Zukunft neu gestellt?
Nein, kann ich kurzfristig schon mal beantworten, aber vielleicht ganz kurz zum Hergang. Das ist ja tatsächlich so, wenn man als Stadtrat für eine Ausschusssitzung verhindert ist, dann hat die Partei im Vorhinein Vertretungsregelungen fixiert. Und da war es jetzt bei mir so, dass ein geschätzter Kollege terminlich nicht hinkommen hat und dann habe ich das natürlich gerne übernommen. Und das ist dann auch mal spannend, weil dann hat man mal kurz einen Einblick ins so politische Geschehen in einem anderen Schwerpunktthema und da ist jetzt ganz, ganz viel um die Verkehrspolitik in Passau gegangen im Stadtentwicklungsausschuss, weil eben auch der Verkehrsentwicklungsplan Thema war. Und für mich war das durchaus ein bisschen neu. Vielleicht kannst du dann mit deiner längeren Amtserfahrung jetzt auch helfen an der einen oder anderen Stelle. Aber generell geht es darum, dass man große Maßnahmen katalogisiert und sich anschaut, was ist denn verfolgungswürdig, was soll man weiter bearbeiten und was stellt man jetzt eher mal hinten an. Und das war ein relativ großer Katalog, 5 Seiten mit verschiedenen Maßnahmen. Und ich habe die Frage zum Beginn gleich mit Nein beantwortet, weil wir noch keine Entscheidung getroffen haben. Es war die endgültige Beschlussvorlage gewesen, aber es war schon die Bitte parteiübergreifend geäußert worden, dass man sich das nochmal genauer anschaut und nochmal in die Fraktionen übergibt, weil es halt ein ganz großes Konglomerat an Maßnahmen ist und dann ist auch diskutiert worden, wie man das denn dann abstimmen soll, en bloc, also miteinander oder einzeln. Und solche Verfahrensfragen waren jetzt erst einmal zu klären, bevor man es dann genau anschaut. Und ich glaube, die nächste Sitzung ist im September, aber die engagierten Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, dass Datumsangaben nicht meine Stärke sind. Aber ich glaube, da bin ich jetzt gar nicht falsch dran. Aber wie ist denn da dein Blick auf die Sache oder wie verhalten sich die Grünen zu dem Verkehrsentwicklungsplan?
Zum einen habe ich es auch so in Erinnerung, dass die Sitzung im September ist, sonst wäre ich natürlich jetzt gleich reingegrätscht. Zum zweiten war es relativ ernüchternd, weil das eigentlich schon die finale Beschlussfassung gewesen wäre über diesen Verkehrsentwicklungsplan, der im Zeithorizont bis 2035 geht, ist in der Sitzung ja angesprochen worden, das sind jetzt große verkehrliche Themen, die über Jahrzehnte lang Auswirkungen haben werden, die man jetzt entscheiden muss und da ist eine ganze Liste mit verschiedenen Projekten, die weiterverfolgt, in Teilen auch nicht weiterverfolgt oder auf Eis gelegt werden. Ich muss auch gestehen, für mich waren Sachen dabei, die völlig neu waren, zum Beispiel diese Südumfahrung Spange-Traminer Straße, wo es um eine Umfahrung geht, am Neuburger Wald entlang Richtung Klinikum, um die Leonhard-Paminger-Straße zu entlasten. Das ist ein altes Projekt, das schon so alt ist, dass ich mich nicht erinnern kann, wann das zuletzt aufgeschlagen ist. Also da habe ich wirklich nachschauen müssen, wo das ist und was da genau die Trassenführung ist. Und dann natürlich die Brückenfrage, die auch wieder diskutiert worden ist, die hier auch schon viel Thema war, diese Granitbahn-Wassertaxi-Geschichten, also auch viele Sachen, was Neues wäre, wenn man da einen mutigen Weg geht, aber im Großen und Ganzen ist es ein Weiter-so und ist ja auch das Konzept nichts Neues, den Verkehrsentwicklungsplan haben wir im Prinzip schon, der letzte hört mit dem Zeitraum bis 2025, deswegen ist er jetzt novelliert worden, aber wenn man die zwei Dinge nebeneinander legt und das hat mir in der Sitzung so ein bisschen gefehlt, war es schon einmal ehrlich reinzuschauen, was haben wir uns denn eigentlich beim letzten Mal vorgenommen und wo stehen wir da jetzt, wie viel ist abgearbeitet worden und nicht abgearbeitet worden. Und auch beim Radverkehr steht ja viel drin, das man verbessern mag. Haben wir auch vor Jahren schon ein Radverkehrskonzept beschlossen, das weit noch nicht vollständig umgesetzt ist, auch wenn sie vielerorts was tut. Aber im Großen und Ganzen ein Aufbruch, eine Verkehrswende, wie wir es uns natürlich wünschen würden, verkörpert dieser Verkehrsentwicklungsplan mit dem Maßnahmenkatalog, der da vorgelegt worden ist, nicht. Jetzt ist es nochmal in die Fraktionen verwiesen worden. Wird sicherlich heiß diskutiert über den Sommer. Im Ergebnis, glaube ich, wird es im Großen und Ganzen aber bei dem bleiben, was jetzt vorgelegt worden ist und da keine großen Überraschungen geben, was die Verkehrspolitik in Passau angeht. Und all diejenigen, die davon jetzt enttäuscht sind, denen kann man nur zurufen, die Wählerinnen und Wähler sind es, die es beeinflussen, wie es weitergeht und die haben nächsten Frühling wieder die Möglichkeit dazu. Momentan ist eine Verkehrswende in Passau halt nicht mehrheitsfähig und deswegen ist es auch wenig überraschend und brauchen wir da, glaube ich, nicht viel um den heißen Brei herumreden, dass das dann auch der Geist ist, den solche Konzepte atmen, dass man natürlich an der einen oder anderen Stelle verbessern mag, Maßnahmen machen mag, auch größere Infrastrukturgeschichten wie die Donaubrücke auf Höhe der Klau, die drinnen steht und favorisiert wird, wo man eben auf Mittel aus dem Sondervermögen von der Bundesebene hofft, Radabstellanlagen weiter ausbauen und das Beschilderungs- und Wegweisungskonzept weiterverfolgen. Solche Geschichten stecken da drin. Der große Wurf ist es nicht. Ich bin aus der Sitzung ehrlich gesagt ziemlich ernüchtert rausgegangen und natürlich in der Hoffnung, dass sich das in naher Zukunft ändern wird und wir da ein bisschen einen anderen Wind reinbringen.
Naja, also ich lasse das jetzt mal einigermaßen gewähren, weil ich vorher auch schon meinen Werbeblock gehabt habe, aber ich finde, man muss schon einmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Defizitorientierung hineingerät. Und jetzt gerade das Thema Radfahrerinnen und Radfahrer, was mir auch am Herzen liegt und dir natürlich qua Parteibuch noch viel mehr. Aber da muss ich schon sagen, die letzten großen Infrastrukturmaßnahmen bei uns in der Stadt waren schon auch viele in diese Richtung. Und gerade mit unserem Radlertunnel haben wir schon ein ganz außerordentliches Projekt, kostenintensiv umgesetzt, was, finde ich, da einen großen Mehrwert liefert. Ich bekenne mich da durchaus als Fan, aber dass da überhaupt nichts passiert, ist in meinen Augen nicht der Fall. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Konzept hinter dem Vorschlag quasi, da ist wirklich kategorisiert in Sachen, die man jetzt weitermacht, die man nicht mehr macht und die man dabei mal nicht mehr macht, so kurz zusammengefasst. Und was da schon ganz spannend ist, sind schon große Themen auch drin, also sowas wie die Aufstiegshilfe Oberhaus steht immer da, also diese Gondelbahn oder andere Möglichkeit, die öfter mal diskutiert worden ist, die steht quasi auf nicht empfohlen, was ich teilen kann, weil man das mit der Talstation nicht ganz klar ist, wo man das hinbringen soll. Und was, glaube ich, uns auch eint, was man nochmal betonen kann, ist das Thema Nordtangente, wo die absolut klare Ablehnung nochmal manifestiert ist, was wirklich ein Konsens zwischen uns zwei und auch im Passauer Stadtrat als der Ganze ist, weil es zum einen für die Stadt Passau gar nicht die Entlastung bringen darf, wird uns immer wieder auch berichtet und das teile ich auch, weil es dann doch vorher um Umfahrerinnen und Umfahrer geht hat und weil es halt einfach unter Naturaspekte nicht zumutbar wird und da prägt uns unser Heimatstadtteil wieder und das schöne Ilztal, was da natürlich zu bewahren gilt. Also das sind schon Sachen, die auch drin stehen, wo man dann gar nicht so sehr die Dissens-Positionen immer betonen muss, sondern das auch wichtig ist, dass wir da schon mit einer breiten Mehrheit reden. Und dann geht es um Sachen wie Wassertaxis, du hast das gesagt, die wahrscheinlich wirtschaftlich eher nicht so interessant sind, weil es und auch deswegen nicht empfohlen sind. Und dann hast du auch schon angesprochen, das Thema Granitbahn, was jetzt dort in diesem Vorschlag auch auf nicht empfohlen gestanden war. Bin vor kurzem erst einmal mitgefahren und habe mich da auch mit den Ehrenamtlichen vor Ort unterhalten. Wird sicherlich auch nochmal diskutiert. Aber da hätten wir auch gesagt, dass wir uns das dann als Thema vielleicht nochmal, auch wenn es einige Hörerinnen und Hörer sehr interessiert, das wird mir durchaus gespiegelt, aber dann schon nochmal groß aufbereiten mit einem großen Pro und Contra, weil es auch sicherlich die Attraktivität und die Schönheit der Bahnstrecke und aber auch der ein oder andere Kritikpunkt dann gegenüberstehen und das bereiten wir gerne nochmal auf, vielleicht dann auch, wenn dann die endgültige Beschlussfassung von diesem Verkehrsentwicklungsplan angesetzt ist.
Und für die große Verkehrsdiskussion habe ich noch zwei Themenwünsche mit rein, die relativ weit unten auf dem Zettel dieser Maßnahmen gestanden sind. Das eine war das Thema LKW-Durchfahrtsverbot. Etwas überraschend, muss ich zugeben, weil man relativ parteiübergreifend eigentlich vernommen hat die letzten Monate und Jahre, dass man das gerne auf den Weg bringen möchte. Da geht es also nur um den Durchfahrtsverkehr, der also hier kein Quell- und Zielverkehr ist, sondern auch über ein übergeordnetes Straßennetz außerhalb der Stadt Passau umgeleitet werden könnte. Und diesen Schwerlastverkehr rauszubringen, hätte eine massive verkehrliche Entlastung, auch wenn das vielleicht nur ein paar hundert weniger Fahrzeuge sind, aber das fällt doch bei diesen vielbefahrenen Bundesstraßen ganz schön ins Gewicht. Da war eigentlich der Stand der Dinge, dass die Verwaltung prüft, was rechtlich möglich ist. Und jetzt haben wir eben im Zuge dieses Verkehrsentwicklungsplans erfahren, dass das auch nicht weiterverfolgt werden soll. Einen richtigen Sachstandsbericht, was bei der Prüfung rausgekommen ist oder der Befassung des zuständigen Ordnungsausschusses, auf den der Oberbürgermeister dann ja in der Sitzung verwiesen hat und auf die Nachfrage auch nochmal gesagt hat, keine Ahnung, wie es da jetzt ausschaut bei dem Thema, fand ich schon etwas überraschend, nachdem das ja immer wieder aufgeploppt ist und man da eben aus verschiedener Richtung Unterstützung dafür gehört hat. Und das zweite war das Thema Park-and-Ride-Konzept, das auch auf Nicht-Weiterverfolgen empfohlen worden ist, wo es geheißen hat, ja, das würde nur Sinn machen, wenn man ein ganzheitlich großes Park-and-Ride-Konzept hat, wo ich mir auch gedacht habe, verwundert mich, weil man genau dafür viele, viele Beschlüsse hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte und da eben schon diverse Konzepte in der Schublade liegen, die genau sowas zum Ziel haben, dass man die Leute am Stadtrand abfängt und mit Bussen in die Stadt reinbringt und so eben diese zigtausenden Zahlen an Pendlerinnen und Pendlern, die jeden Tag in die Stadt rein und raus wollen und da viel Lebenszeit im Stau verbringen, reduziert und attraktive Alternativen schafft. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum man das jetzt fallen lässt, nachdem das in Vergangenheit eigentlich schon befürwortet worden ist und Mehrheiten gehabt hat, und bin ich gespannt, was da jetzt über diese Vertagung in die Fraktionen bis September die internen Diskussionen rausbringen, ob wir da irgendwie doch nochmal einen Aufbruch und einen Neuanfang und ein bisschen eine Verkehrswende erleben werden. Momentan bin ich eher wenig zuversichtlich, dass sich da noch groß was rührt, auch wenn es wünschenswert wäre, aber das müssen wir wohl auf nach der Wahl vertagen.
Wenn bei denen zwei Punkte Unverständnis besteht, dann erklärst du natürlich noch gern. Also man muss ja dazu sagen, die zwei sind jetzt nicht auf Rot gestellt, von wegen wir verfolgen es nicht weiter, sondern auf Orange, was jeweils Gründe hat. Und beim LKW-Durchfahrtsverkehr war es schon einhellige Meinung, die ja so geäußert worden ist und was auch die Erstellerinnen und Ersteller von der Präsentation betont haben, dass das natürlich hervorragende Auswirkungen auf die Verkehrssituation der Stadt hat. Also das steht überhaupt nicht in Zweifel. Nur dass man halt, und da ist halt auch immer das beste Beispiel, dort mit der Rechtssituation noch nicht so durchkommt, dass man es umsetzen kann. Aber ich glaube, so die Willensbekundung der Stadt Passau war schon relativ eindeutig, aber deswegen hat es quasi die Verantwortlichen haben es jetzt auf Orange gestellt, weil man es jetzt, solange das rechtlich nicht gelöst ist, wir das politisch nicht weiterverfolgen können. Aber das ist in meinen Augen schon eine Zielsetzung, die es nach wie vor gibt. Und der Nutzen, der ist völlig unstrittig. Also das war ganz, ganz klar. Und beim Park-and-Ride-Konzept ist es, glaube ich, auch so, das steht auch auf Orange, auch nicht auf Rot. Und da geht es eben darum, dass im jetzigen Status quo der Nutzen nicht als so groß beziffert worden ist von den Analysten. Und das ist ja bei allen Punkten so, das muss man vielleicht schon dazu erklären, in diesem Verkehrsentwicklungsplan geht es ja darum, wie verbessert die Verkehrssituation konkret. Das kann sein, dass man natürlich manche Punkte, die jetzt halt aus verkehrspolitischer Sicht auf Rot oder Orange stehen, aus anderen Gesichtspunkten durchaus in Erwägung zieht. Das beste Beispiel, um es die Hörerinnen und Hörer zu verdeutlichen, ist vielleicht sowas wie die Aufstiegshilfe aufs Oberhaus. Das ist verkehrspolitisch, bringt er das nicht viel. Das entlastet jetzt keine Straßen signifikant, vielleicht außer für einen Oberhausbus oder so, aber es spielt jetzt wahrscheinlich für die Gesamtsituation in der Stadt keine große Rolle. Kann aber aus touristischen Gründen oder so Pro-Argumente haben, die jetzt aber natürlich in dem Plan keine Rolle spielen, weil es jetzt da um die Verkehrssituation geht. Und ich glaube, unter diesem genau dasselbe gilt für Wassertaxis. Das mag touristisch oder fürs Erlebbarmachen der Stadt vielleicht sogar ganz nett sein, aber das wird jetzt wenige geben, die dann mit dem Wassertaxi von daheim in die Arbeit fahren.
Und wir haben halt die große Herausforderung, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben, die hohen Defizite bei der Personenbeförderung im ÖPNV, die man natürlich, wenn man da mit Seilbahn, Shuttlebus auf der Schiene oder Wassertaxi nochmal ein neues Angebot machen würde, auch nicht unbedingt schmälern würde, weil alle diese Sachen vor der großen Herausforderung stehen, dass das natürlich am Ende des Tages kein dauerhafter Zuschussbetrieb sein soll, sondern sie irgendwann auch wirtschaftlich tragen soll und nicht sich von Förderprogramm zu Förderprogramm hangeln und ständig kurz vorm finanziellen Ausstehen. Vor allem bei so einer stadtbildprägenden Maßnahme wie einer Seilbahn auf den Oberhausberg hoch, sollte man sich das halt vorher schon gut durchrechnen, was auch gemacht worden ist genau. In der Vergangenheit. Und wenn es dann nicht einmal einen privaten Investor gibt, der das aus wirtschaftlichen Gründen weiterverfolgt für einen touristischen Nutzen, dann ist das auch klar, dass sowas dann politisch nicht ganz oben auf der Agenda steht und eher rausfliegt. Bei anderen Sachen verstehe ich es, wie gesagt, eher weniger, aber warten wir ab, was die finale Beschlussfassung ergibt. Ein Punkt, den ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass man sie mehr einsetzen mag für ein Hauptfußwegenetz, wo ich ehrlicherweise auch einen kleinen Schmunzler gehabt habe, weil natürlich ist es wichtig, dass man auch da die Verkehrssicherheit erhöht, aber seit wann gibt es denn bitte in Passau Fußverkehr? Und warum fangen wir jetzt erst an, dass wir so ein Fußwegenetz erstellen? Und wieder beim Radverkehr, wo es seit den 90er Jahren schon Konzepte gibt, uns irgendwie mit diesen Konzepten auch oft im Kreis drehen. Der Begriff Konzept-Warteschleife wird da von uns ja auch gerne verwendet und hoffen können, dass man davon dann wirklich auch viel umsetzt die nächsten 10 Jahre und nicht 2035 dann ein neues Verkehrsentwicklungskonzept macht, Passau 2050, wo dann wieder so ein ähnliches Maßnahmenkonzept mit dabei steht und vieles in Schubladen verschwindet.
Versteht ein Schmunzler? Aber ganz unwichtig finde ich es ehrlicherweise nicht, weil ich habe schon oft bei verkehrspolitischen Diskussionen den Eindruck, dass man sehr stark Verbrenner gegen E-Mobilität oder E-Mobilität gegen ÖPNV oder Radverkehr gegen ÖPNV diskutieren. Und eine ganz banale Art der Fortbewegung, nämlich zu Fuß gehen, spielt oft bei verkehrspolitischen Überlegungen gar nicht so die große Rolle. Vielleicht fühle ich mich dem jetzt auch nahe, weil ich oft in unserer Stadt selber dazugehöre. Aber an sich, dass man auch diesen Fokus erkennt, finde ich ganz in Ordnung. Und nur wenn man das jetzt da aufschreibt, heißt ja nicht, dass man bis jetzt da noch überhaupt nichts unternommen hat. Und das ist jetzt, wo man ja nicht in LA, also man kann schon die Stadt Passau zu Fuß auch gut ergründen. Aber dass man sich da mal über Hauptverkehrsachsen und wo sind denn die schnellsten Wege und so Gedanken macht und das dann auch konzeptuell darlegt, finde ich das noch gar kein Riesenfauxpas. Zumal das ja wahrscheinlich eine Sache ist, die im Vergleich zu den anderen eher kostengünstig daherkommt.
Ja, und verstehe mich nicht falsch, ich sehe das auf jeden Fall auch als wichtigen Punkt und sehe da vor allem das große Problem, dass die Leute, die überwiegend zu Fuß unterwegs sind, anders als andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer halt überhaupt kein Lobby haben. Wer setzt sich gern leidenschaftlich für den Fußverkehr ein und hält da brennende Plädoyers, an welchen Brennpunkten man da noch Verbesserungen machen kann, weil wie du sagst, das oft eher kleinere Maßnahmen sind, sowas wie Barrierefreiheit für Leute, die vielleicht schon älter sind und wo der tägliche Weg halt nur der von der Wohnung bis zum Supermarkt oder bis in den Stadtpark ist. Und deswegen ist es mit Sicherheit auch wichtig, dass man sich dem annimmt, aber ob die Leute so geholfen ist, wenn man da konzeptionell irgendwas festlegt und das dann wieder 15 Jahre in der Schublade vor sich hin schlummern lässt, das ist das, über das ich eher geschmunzelt habe, dass es ein bisschen so in der Erwartung, dass da jetzt der große Wurf drinnen ist, so ist, als dass man sich gerade erstmalig Gedanken machen, wo wollen wir denn verkehrspolitisch in Zukunft eigentlich in Passau hin und dafür dann doch relativ wenig ambitionslos daherkommt. Zumindest auf Basis dieser 5 Seiten, die jetzt da Gegenstand im Ausschuss waren. Aber das ganze Konzept wird ja dann doch noch ein bisschen umfangreicher sein. Und da schauen wir mal, was uns noch erwarten wird.
Genau, aber wir schauen mal nicht bloß zurück auf den Stadtentwicklungsausschuss, sondern auch nach vorne. Und zwar auf den morgigen Tag, wo ein Ordnungsausschuss ansteht.
Bei dem es auch um die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger geht, im weitesten Sinne. Auch Themen, die wir hier schon besprochen haben, Messerverbot in der Passauer Altstadt, da so eine Verbotszone einzurichten und das Thema Poller, dass man eben größere Menschenmengen, gerade im Bereich Ludwigstraße, schützt vor Autos, die da möglicherweise hineinfahren könnten. Ich stelle schon ein bisschen fest, dass dieses Sicherheitsthema bei vielen Antragstellern gerade ein bisschen Konjunktur hat, da möglicherweise auch der Wahlkampf schon seine Schatten vorauswirft, auch wenn ich nicht unterstellen mag, dass es die Leute nicht auch wirklich um die Sache geht. Aber haben wir auch schon besprochen, das subjektive Sicherheitsgefühl von vielen Leuten zumindest, glaube ich, wird eher dadurch gestört, dass jetzt so viel darüber geredet wird oder plötzlich dann irgendwelche großen Betonsteine hingestellt werden, damit da keine LKWs mehr reinfahren können oder die Videoüberwachung ausgeweitet wird oder Messerverbotszonen gefordert werden und man sich denkt, wie unsicher ist Passau eigentlich und selbst die Polizei dann ihren Stellungnahmen teilweise ein bisschen versucht runterzubremsen und sagt, die Zahlen, die Kriminalstatistik gibt es einfach nicht her, was da für Anschein erweckt wird. Und auch das Thema Stadtpolizei im weitesten Sinne, also einen kommunalen Außendienst oder einen kommunalen Ordnungsservice, wie es jetzt im Antrag, der morgen drauf ist, genannt wird. Wir nehmen übrigens auf an einem regnerischen Montag und der Ordnungsausschuss tagt morgen am Dienstag und hat eben eine sehr umfangreiche Tagesordnung. Aber da wir vieles von den Themen eh schon hier besprochen haben, da die sagen, lassen wir es damit auf sich beruhen. Es sind dann ein paar andere kleine spannende Themen drauf. Streichung der Semmeltaste, um die Verkehrswende dann doch in kleinen Schritten voranzutreiben.
Unser beider Lieblingsthema.
Ja, und auch schon vorhersehbar, dass es keine Mehrheit finden wird, aber wir werden
zurecht
weiterhin dranbleiben, dass wir auch bei der Parkraumbewirtschaftung die ein oder andere Stellschraube drehen.
Genau, aber wie du es gesagt hast, wir haben ja viele der Ordnungsthemen eh schon mal gehabt und da empfehlen wir natürlich auch die vergangenen Folgen. Gerade zum Thema Messerverbot haben wir uns länger ausgetauscht und der Matti einen relativ soliden Gag platziert, also die Folge sei gerne mal ans Herz gelegt.
Ja, das bin ich nach wie vor noch gespannt, wie man das denn umsetzen will, ob man dann da ein Regal hinstellt, wo alle ihre Messer abgeben müssen.
Das hast du mir noch mal erzählt, den Gag, das bringt natürlich
nichts. Ich kann ja nicht voraussetzen, dass die Folge von alle Leute gehört worden ist, aber trotzdem ist es schon irgendwie eine komische Sitzung gewesen mit diesem bunten Strauß an Themen, wo es dann auch noch um Verkehrssicherheit eben geht. Und das gerade irgendwie Hochkonjunktur hat, weil es mit so vielen Anträgen am Stück hat sich der Ausschuss, zumindest in meiner Erinnerung, so lange bin ich noch nicht dabei, die letzten Jahre nicht auseinandergesetzt. Und es wird sicherlich auch noch die ein oder andere muntere Sitzung geben. Zumindest war es von unserer Seite nicht das letzte Mal, dass wir da den ein oder anderen Antrag gestellt haben, weil es doch ein sehr relevanter Ausschuss ist. Und ich nach wie vor dabei bleibe, die größte Sicherheitsbeeinträchtigung, die wirklich sehr real ist und nicht nur subjektiv wahrgenommen ist, die im Straßenverkehr. Und da haben wir noch viel Potenzial, wo man an der einen oder anderen Stellschraube drehen und was verbessern kann. Mit Messerverbotszonen und Videoüberwachung ist den meisten Leuten nach meinem Gefühl nicht wirklich geholfen.
Gut, dann wird es ja dementsprechend am Morgen entscheiden. Und dann, wenn wir uns das Sitzungsgeschehen anschauen, haben wir auf alle Fälle vor der Sommerpause nur eine Plenumssitzung. Zur Sommerpause übrigens, gell, vielleicht da auch nochmal ein bisschen so Insights aus der Stadtratsarbeit. Auch im Sommer tagt der Stadtrat, allerdings in einem Ferienausschuss, wo alle Parteien quasi Mitglieder entsenden, die dann ganz unaufschiebbare Dinge dann dort noch behandeln können. Und da laufen jetzt quasi die Personalvorschläge schon, werden dann auch noch in diesem Plenum dann auch bestimmt, wenn ihr das richtig sehe. Aber eine gute Nachricht haben wir auf alle Fälle auch noch, wenn der Stadtrat auch ein bisschen in Sommerpause geht, der Podcast geht nicht in die Sommerpause. Also wir werden mal durchsenden, wenn ihr euch auf Spotify schon enttäuscht festgestellt habt, dass eure anderen Lieblingspodcasts alle jetzt nicht mehr so engmaschig sind, dann sind wir für euch da.
Wir haben festgestellt nach den 10 Folgen, die wir bis jetzt im Kasten haben, dass wir das Ganze gerne auch weiterhin betreiben. Ein Thema habe ich noch mit dabei, das im nächsten Plenum mit drauf ist, das ja auch schon mehrfach Gegenstand war, nämlich Gelbe Tonne am 31. Juli, also quasi nur als kleines Finale, bevor es dann in die Ferien geht, bis auf uns im Podcast. soll eben noch die Entscheidung fallen, gibt es die gelbe Tonne, und dafür machen wir nochmal einen Empfehlungsbeschluss quasi im Plenum einige Tage vorher und können dann hoffentlich auch für alle, die sich das wünschen und bei der Umfrage mitgemacht haben und da schon darauf hinfiebern, sich trotzdem noch einige Jahre gedulden müssen, bis das dann auch wirklich kommen würde mit der Systemumstellung. Aber da können wir wohl auch vor der Sommerpause noch berichten, ob es denn jetzt die gelbe Tonne in Passau geben wird in einigen Jahren oder nicht.
Genau, und ich glaube, da sind wir auch wieder relativ nah beieinander. Zum einen sehe ich es persönlich auch so, dass das attraktiv ist. Ich meine, wir haben ja in der Bürgerbefragung die Leute quasi heruntergebrochen gefragt, fährt es einen Müll lieber selber weg oder soll man holen? Und dass sie dann eine Mehrheit für Holzner entschieden hat, hat mich nicht überrascht und die das selber auch so bewerten. Und da haben wir jetzt schon einen relativ klaren Aufsatz. Deswegen war ich da auch der Meinung, dass wir uns dementsprechend als Kommune, als Stadt Passau so positionieren. Auch wenn es ökologisch und in anderen Themenbereichen da Argumente für die eine und die andere Seite gibt, wo wird sauberer getrennt und wo nicht, wo ist es verlässlicher, wo erreiche ich mehr Leid, keine Ahnung, gibt es Debatten, aber am Schluss ist Politik dann doch ein Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger, und wenn man da ein einhelliges Votum erhält, dann fühle ich mich daran auch relativ gebunden.
Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich mit der Umfrage, und gerade die Ergebnisse im Stadtgebiet haben ja ganz klar Richtung gelbe Tonne gezeigt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, der große Aufschrei wird erst noch kommen, wenn es dann an die Schließung der ersten Recyclinghof-Standorte geht oder zumindest die Nutzungszeiten eingeschränkt werden und diejenigen, die das einfach gewohnt sind, dann merken, hey, da ändert sich jetzt was, dann wird es da sicher noch mehr ein bisschen Unmut geben. Aber wenn die Mehrheit das so wünscht und das auch politisch gewollt ist, und momentan schaut alles danach aus, werden wir wohl in einigen Jahren noch eine weitere Tonne in der Farbe Gelb haben.
Genau. Gut, Matti, dann würde ich sagen, also auch wieder Transparenzhinweis, auch heute geht es noch weiter für uns, weil wir beide noch Fraktionssitzungen haben, gell? Also deswegen werden wir jetzt schon langsam auch abmoderieren, aber ich lasse mir es natürlich nicht, auch wie in dieser und allen anderen Folgen, nicht nehmen, dass ich noch mal ein bisschen auf Veranstaltungen bei uns in der Stadt Passau hinweise, auch wenn ich da ein bisschen so das Festl-Peppi-Image genieße. Aber mei, ist ja so, zurzeit haben wir nämlich wieder ein absolutes Highlight in unserer Stadt, wenn man die Ortsspitze bereist, ist das Eulenspiegel-Festival, und wirklich kann man auch bei aktuell heute Tag genau eher mäßigem Wetter, aber kann man nur empfehlen, da das großartige Kulturprogramm wahrzunehmen, von Konzerten zu Poetry Slams, ist da wirklich viel geboten. Ich habe auch noch zweimal Karten jetzt die nächsten Tage und freue mich schon recht, das anzunehmen, weil es wirklich ein ganz besonderer Ort ist, ein besonders Festl und einfach ein hervorragender Organisator, der das mit der Alten Duit und mit dem Eulenspiegel-Festival regelmäßig schafft, wirklich unser Stadt da nochmal ganz eine schöne Facette hinzuzufügen.
Ja, hoffentlich spielt auch da das Wetter mehr mit als heute. Mich freut es, wenn ich so aus dem Fenster schaue, noch nicht, dass wir jetzt abmoderieren und schon aufhören, aber es hilft nichts. Wir haben noch Anschlusstermine und sagen auch in dieser Folge wieder herzlichen Dank an unseren Medienpartner, den Bürgerblick, und natürlich an euch alle, die uns bis zum Ende wieder treu geblieben sind und auch in Folge 10 das Ding fertig durchgehört haben. Vielen Dank, gerne weiter so, ohne euch geht's nicht, und wir freuen uns auf viele weitere Folgen, die noch kommen werden.
Und wie, macht's gut, ciao, ciao.